Liebe Zuhörer unseres Radios, wir sind ans Ende angelangt dieser Übertragungen. Sie können natürlich alle auch im Gesamtpaket, wir können leider nicht einzelne herausnehmen, auf CD beziehen. Ich begrüße Sie herzlich zum letzten Vortrag. Auch für mich persönlich hatten diese Exerzitien es ganz schön gewaltig in sich. Mein Bibelwort heute, jeden Tag ziehe ich eines, war Epheser 2,18, durch ihn gemeint ist Christus, haben wir beide in dem einen Geist den Zugang zum Vater. Na also, wenn das keine Bestätigung ist, Zugang zum Vater haben wir nur durch Jesus Christus in dem einen Geist, fast wie so eine Abrundung, ein Abschluss. Ich möchte aber auch noch vergelt's Gott sagen, nochmals Peter Kiesel, der ehrenamtlich die Technik schiebt. Ich danke dem Musikdienst, Frau Funke, die immer so Meisterhaft vorgesungen hat. Ich danke auch, das haben Sie natürlich zu Hause nicht mitbekommen, all denen, die persönlich auch die Begleitung der Exerzitienteilnehmer vorgenommen haben. Das ist auch wichtig, wenn Dinge aufbrechen, dass man Gesprächspartner hat und es aufgearbeitet werden kann. Und möchte an dieser Stelle ausdrücklich auch auf das Angebot von Pater Hans und seinem Haus hinweisen. Sie haben es auch an den Predigten gemerkt, das sind biblisch fundierte, sehr tiefe Auslegungen. Machen Sie doch von dieser Möglichkeit Gebrauch. Das Haus ist vergrößert worden, sodass jetzt auch noch mehr Leute kommen können als früher. Zwei Speisesäle sind da. Also Hochalting, wenn Sie das im Internet eingeben, haben eine eigene Homepage, das gesamte Programm ist dort. Sie werden es ganz bestimmt nicht bereuen. Also herzliche Einladung, auch nach Hochaltingen zu kommen. Mein Dank am Schluss jetzt natürlich auch Pater Hans Buob, einem Weg- und Kampfgefährten, möchte ich fast sagen, der ersten Stunde, seit es Radio Horeb gibt, uns Barbara Huber, seinem ganzen Team, vergelt's Gott euch. Und jetzt darf ich dich, lieber Hans, bitten für den letzten Vortrag.
Herr, wir bitten dich auch jetzt noch einmal für diese paar Minuten um das Licht deines Heiligen Geistes, so wie ja das gerade gehörte Bibelwort uns bestätigt, was er es ist, mit dir, Jesus, uns zum Vater zu führen. Darum bitten wir. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern hier und am Radio Horeb, ich möchte jetzt diese letzte Begegnung einfach wieder den Herrn selber, Gott, den Vater, zu Wort kommen lassen, was er eben dieser Schwester Eugenia gesagt hat und was die Kirche bestätigt hat. Da sagt er, es geht um diese Hingabe an den Vater. Da sagt er ihr und weist selber auf das Wort Gottes hin im Alten Testament. Er sagt, im Buch Exodus ist zu lesen, dass man Gott auf besondere Weise verehren soll. Vor allem die Psalmen Davids bestätigen die gleiche Weisung. Und in den Geboten, die ich selbst dem Mose gegeben habe, setze ich an die erste Stelle, den einen Gott wirst du anbeten und uneingeschränkt lieben. Also interessant, der Vater selber macht aufmerksam auf seine Worte, die er durch Mose im Buch Exodus uns gegeben hat oder auch durch die Psalmisten zu uns gesprochen hatte. Und dann fährt er weiter. Nun, jemanden lieben und ihn ehren, das gehört eigentlich beides zusammen. Ich kann nicht jemanden lieben, ohne ihn zu ehren, nicht? Und ich denke, das ist sogar ein ganz wichtiges Wort. Ich hoffe, dass das Ehepaare besonders schon erfahren haben, dass man eigentlich einander nur lieben kann, wenn man einander zuerst mal ehrt. Und wir sagen ja dann, oder sie sagen, haben ja gesagt bei der Trauung, ich will dich lieben, achten und ehren. Das war jetzt eine Nebenbemerkung, aber die Worte Gottes haben ja immer auch ein Nebenprodukt. Nicht? Aber dass uns aufgeht, was der Vater selber hier sagt, beides gehört zusammen, lieben und ehren. Ich denke, das ist auch wichtig für uns, auch Menschen gegenüber. Aber jetzt geht es ja um ihn selber. Da ich euch mit so großen Wohltaten überschüttet habe, sollte ich auch von euch auf ganz besondere Weise geehrt werden. Denn wissen Sie, wenn ich ihn ehre, anerkenne, dann heißt, ich öffne mich seinen Geschenken. Wenn ich ihn ablehne und nicht anerkenne, kann er mir ja nichts geben. Verstehen Sie? Jemand, der sie ablehnt, der nimmt ja von ihnen nichts an. Ja. Also es geht immer wieder ihm um uns. Ja. Die Sehnsucht des Vaters ist, das Kind zu beschenken. Sagen dann, indem ich euch das Leben gab, wollte ich euch nach meinem Bild schaffen. Also nicht bloß das Leben heißt das, sondern sogar etwas ganz Außergewöhnliches. Nach dem Bilde Gottes. Und vergessen wir nicht, in der Taufe haben wir Anteil bekommen an diesem göttlichen Wesen. Drum ist die Taufe das größte Ereignis im Leben eines Menschen. Es gibt kein größeres. Es ist die größte Wandlung, die in unserem Leben geschehen ist. Vom geschaffenen Wesen zu diesem göttlichen Wesen. Ja, das ist unbegreiflich und ich denke, wir brauchen eine Ewigkeit, um dieses nach seinem Bild geschaffen sein und das, was sich in der Taufe realisiert hat, dann vervollkommnet, nicht, dass wir das überhaupt verstehen können. Er sagt, euer Herz, weil wir Abbilder sind von ihm, euer Herz ist daher so empfindsam wie das meine. Und das meine wie das eure. Empfindsam. Ein wunderschönes Wort. Er fühlt also mit uns mit, so wie wir mit Menschen fühlen, die wir lieben. Ja. Was würdet ihr nicht alles tun, wenn einer eurer Nahestehenden euch irgendeinen kleinen Dienst erwiesen hätte, um euch eine Freude zu machen? Was würdet ihr da alles tun? Der kälteste Mensch würde dieser Person unvergessliche Anerkennung bewahren, sagt er. Für gewöhnlich möchte ja jeder sogar herausfinden, womit er den anderen am meisten erfreuen könnte. Als Gegenleistung zum Beispiel für einen erwiesenen Dienst. Wir überlegen ja immer wieder, wenn uns jemand wirklich etwas Wunderbares geschenkt hat oder einen Dienst erwiesen hat, dann sind wir dauernd am Suchen, wie könnte ich dem auch eine Freude machen. Das meint, mein Gott, wissen Sie, mir gefällt es so, wie er so menschlich mit uns schwätzt. Und so menschlich mit, der denkt und fühlt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir diese Worte ins Herz lassen, dass wir auch so menschlich wie ein Kind zum Vater kommen. Denn wissen Sie, gucken Sie mal in Ihr Herz rein, wissen Sie, da sind immer noch so komische Dinge drin, so, Gott, hoffentlich sieht er mich nicht so. Wenn Sie immer so dieses, Gott, oje, nicht, so ein, irgendwie erschrecken, denken Sie doch mal an Ihr Sterben. Was stellen Sie sich denn da für einen Gott vor? Oje, hoffentlich schaffe ich es. Verstehen Sie? Überlegen Sie mal, wie er da redet. Dieses empfindet, wie ich empfinde. Das ist doch wunderbar. Er überlegt, wie er mir Freude machen kann, wenn ich ihm eine Freude gemacht habe. Wie ein Mensch, kann man fast sagen. Es ist, und der begegnet mir im Tod. Mensch, da muss ich mir direkt drauf sehnen, oder? Ja, und wie sieht's aus? Und da merken Sie, man muss ja da noch einiges zurechtbügeln. Und da helfen uns solche auch emotionalen Worte Gottes, wo wir wissen, spüren, Mensch, ha, haben wir einen tollen Gott. Den können wir nicht für uns behalten. Den müssen wir allen Leid sagen. Das ist die Folge. Und dann sagt er, nun denn, ich erst, sagt er, wenn ihr schon so seid, nicht? Ich erst. Ich werde mich euch gegenüber äußerst erkenntlich zeigen, indem ich euch das ewige Leben versichere, wenn ihr mir den kleinen Dienst erweist, mich so zu ehren, wie ich es von euch wünsche. Nicht? Merken Sie wieder, warum er verehrt werden will. Um uns etwas Unbegreifliches schenken zu können. Und die Folge ist eigentlich, was er uns dann ans Herz legt. Denn er will von allen Menschen erkannt, geehrt und geliebt werden. Er will ja allen alles schenken. Nicht? Und deshalb kommt er jetzt uns nahe, nicht, und bittet. Ist es nicht wahr, meine Kinder, wenn ihr wüsstet, dass ihr einen Vater habt, der an euch denkt und der euch mit unendlicher Liebe liebt, dann würdet ihr euch entsprechend mehr und mehr bemühen, eure christlichen Pflichten sowie selbst die bürgerlichen Pflichten treuer zu erfüllen, um gerecht zu sein und Gott wie den Menschen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Interessantes Wort. Wenn wir an diesen Vater glaubten, wenn wir das zulisten, nicht, wie er an uns denkt mit einer unendlichen Liebe, Wir würden sowohl die christlichen Pflichten, das, was sich aus der Nachfolge ergibt, denken Sie an die Gebote, aber auch, sagt er, die bürgerlichen Pflichten erfüllen. Das heißt, wir wären einfach grundsätzlich gerecht. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, gebt Gott, was Gott gehört. Einfach gerecht. Grundsätzlich. Ja. Interessantes Wort, das vielleicht uns schon auch mal was zu denken gibt. Und er sagt dann, ist es nicht wahr, wenn ihr diesen Vater kennen würdet, der euch alle ohne Unterschied liebt und der ohne Unterschied ein jedes bei dem schönen Namen Kind ruft, dann würdet ihr mich lieben wie zärtliche Kinder. Und die Liebe, die ihr mir schenkt, würde sie sich dann nicht durch meinen Ansporn zu einer tatkräftigen Liebe entfalten, die sich auf die übrige Menschheit erstreckt, die diese Gemeinschaft der Christen noch nicht kennt, also auf all die Menschen, die also Christus und die Kirche nicht kennen und noch weniger den, der sie erschaffen hat und der ihr Vater ist. Also ein wunderbares Wort. Die Liebe, die ihr mir schenkt, wenn wir wirklich kindlich auf ihn uns einließen, dann würde diese tatkräftige Liebe, die unsere, sie würde zu allen Menschen strömen. Das heißt, wenn Sie, wir können nicht Gott lieben, ohne dass die Gnade dann zu den Menschen strömt, die Christus noch nicht kennen, die Gott, den Vater noch nicht kennen. Wenn Sie, wir können nichts tun auf Gott hin, was nicht zum Heil der Menschen ist. Ja. Und ich, wenn Sie deshalb ist, Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst, kann man nicht trennen. Weil die Gottesliebe, es strömt, das, was aus der Liebe kommt, das Schöpferische, das Neuschaffende, Gnade eben, zu all diesen Menschen, die ihn noch nicht kennen. Das ist das, was ich Ihnen immer wieder gesagt habe. Auch das verborgenste Leben, aus Liebe zu Gott gelebt, ist missionarisches Leben. Ja? Und wenn wir von Neuevangelisierung hören, sollten wir das immer zuerst mal im Hinterkopf haben. Nicht in der Gegend rumrennen, bis man einen Herzinfarkt hat, nicht, sondern zuerst die Gnade erbitten. Und wer verkündet, sollte immer Menschen sammeln, die betend hinter ihm stehen, aber auch betend in dem Sinn, ja, zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten. Also gleichsam das Leben der Nachfolge. Das bringt Gnade. Und dann kann ein Verkünder wirksam verkünden oder eine Verkünderin, je nachdem, wer es ist und wer, was er tut. Er sagt dann, wenn jemand zu all diesen Seelen reden würde, also zu denen, die weder die Kirche kennen, das Ursakrament, noch ihn kennen, wenn jemand zu all diesen Seelen reden würde, die ihrem Aberglauben ausgeliefert sind, also weil sie eben Gott noch nicht kennen, oder zu vielen anderen, die Gott anrufen, weil sie wissen, dass es ihn gibt, ohne aber zu wissen, dass ich ihnen nahe bin. Also er meint also auch solche, die zwar ihn anrufen, es gibt ja auch Nicht-Christen, die Gott anrufen, aber sie wissen nicht, dass dieser Gott ihnen ganz nahe ist. Sie rufen zu einem sehr fernen Gott, vor dem sie Angst haben und so weiter. Die meint doch, er meint also alle. Wenn man ihnen sagte, dass ihr Schöpfer auch ihr Vater ist, der an sie denkt und sich ihrer annimmt, der sie in so vielen Leiden und Verlassenheiten mit inniger Liebe umgibt, wenn man ihnen das sagen würde, man würde die Bekehrung selbst der Hartnäckigsten erreichen. Und diese zahlreichen Bekehrungen wären auch dauerhaft, das heißt echt. Also es wird hier uns auch vom Vater ein massives, missionarisches, möchte fast sagen, Werkzeug in die Hand gegeben. Er sagt, wenn wir zu diesen Menschen sprechen würden und ihnen sagen würden, die also Gott, den Schöpfer, erkannt haben, wie die Philosophen, die Griechischen, sie haben Gott erkannt, er ist der Schöpfer, ja, also manche, er ist der Schöpfer, nicht, von allem. Aber sie haben nicht erkannt, dass er auch zugleich ihr Vater ist, ja. Und wenn wir ihnen das sagen würden, und soll diesen Menschen, es gäbe unwahrscheinliche Bekehrungen, denn wissen Sie, wir reden ja dann wirklich in ein offenes Herz und offenes Ohr hinein. Denn das sucht doch der Mensch. Geborgen zu sein, sicher zu sein, daheim zu sein. Und zwar existenziell grundsätzlich. Nicht nur bei einem Menschen, der dann stirbt und dann hocke wieder allein da. sondern eben bei Gott. Das ist doch die letzte, tiefste Suche jedes Menschen. Also reden wir doch irgendwo in ein Herz hinein, das genau darauf wartet. Und der Vater verspricht uns, wenn wir einfach ihn, den Vater, ihnen verkünden, dann bekehren sich diese Menschen. Und zwar sagt er sogar die Hartnäckigsten. Und er sagt, eine Bekehrung auf Dauer, nicht vorübergehend. Also deshalb, ich würde Ihnen einfach raten, wo wir Möglichkeit haben, wo es sich einfach so ergibt, das kann man manchmal in einem Gebet ausdrücken, wo es andere hören, wenn man zum Vater betet, das ausdrückt, seine Liebe, seine Vaterliebe, ihr dankt, oder auch mit jemandem spricht. Und da sollte man nicht kompliziert rumdenken, sondern wie er sagt, mein Schöpfer ist mein Vater. Ja? Und vielleicht am besten manchmal, wenn man Menschen mit Menschen spricht, als Zeugnis. Ich habe Gott als meinen Vater entdeckt. Und da wird jeder, glaube ich, irgendwie neugierig. Ja, wie meinst du das? Ja. Manche Leute sagen einem, also ich denke, das haben sie auch schon gehört, aber dass sie einem sagen, Herr Pfarrer, wissen Sie, einen Menschen kann man lieben, aber Gott kann ich doch nicht lieben, da ist doch nichts da. Nicht? So. Finden Sie, die haben immer so die Vorstellung von allen möglichen Emotionen, aber die Liebe Gottes ist noch viel tiefer als nur Gefühle, viel tiefer. Wenn alle Gefühle weg sind, dann kann es sein, die ist so stark, dass ich bereit bin, mein Leben für ihn hinzugeben. Das ganz tief in meinem Innern, nicht? Die mein ganzes Sein erfasst. Ja. Schauen Sie, und ich denke, nehmen Sie diese Bitte des Vaters mit. Und wo Sie die Möglichkeit haben, aber ich würde den Rat nicht aufdrängen, sonst kriegen die Leute Stacheln. Sondern oft einfach, was ich selbst mit diesem Vater erlebt habe. Und dann bin ich überzeugt, werden Sie neugierig. Es gibt immer Situationen, sowohl in der Welt, alle haben die Nachrichten gehört, von dort und von dem, und es gibt immer ein Gespräch über diese Nachrichten, und da kann man dann wunderbar das einfließen lassen. Ja, wie siehst du das? Das ist immer zuerst Frage. Das ist immer besser. Wie siehst du das? Ist das Zufall? Hat es mit Gott was zu tun? Und du mit deinem Gott? Da sind wir schon im Gespräch. Ja? Nichts aufdrängen, aber ich denke, wenn Sie bereit sind, ich will den Vater verkünden, ich will, dass alle, die ihn suchen, finden. Wenn Sie ihm das sagen, dann gibt er Ihnen Gelegenheit. Er sagt dann, wenn gewisse Leute das Werk der Liebe, wofür ich mitten unter die Menschen komme, kritisch betrachten, werden sie Grund zur Beanstandung finden und sagen, aber seitdem die Missionare in die fernen Länder gekommen sind, haben sie zu den Ungläubigen doch nur von Gott, von seiner Güte, von seiner Barmherzigkeit geredet. Was habt ihr denn jetzt auf einmal? Nicht so ungefähr. Die haben doch auch nichts anderes gesagt, als dass Gott die Liebe ist, nicht? Was sollen sie denn jetzt noch mehr sagen, was sie nicht schon eigentlich immer gesagt hatten? Und dann sagt der Herr, meine Missionare sprechen nach wie vor so weit oder so tief von Gott, wie sie selbst mich kennengelernt haben. Sie sprechen so tief oder so weit von Gott, wie sie mich selbst kennengelernt haben. Aber ich versichere euch, ihr kennt mich nicht so, wie ich bin. Daher komme ich, um mich selbst bekannt zu machen, als Vater aller und als den zärtlichsten aller Väter, um die Liebe, die ihr mir entgegenbringt, die aber durch Angst verfälscht ist, um diese Liebe zu vervollkommnen. Das stimmt ja schon. Das ist eine ganz wichtige Aussage überhaupt für Evangelisation. Wir reden zwar vielleicht mal und sagen, Gott ist die Liebe, nicht? Das haben wir alle da oben vom Johannes, Gott ist die Liebe. Und sagen das auch. Und ich denke, jeder Prediger hat es mal irgendwann ausgedrückt. Ja? Aber er sagt, es kommt nur so weit an, als du selber ihn in deiner Tiefe erkannt hast. Dann sprichst du von einem Vater, wo die anderen spüren, der glaubt es ja. Das ist das, was wir spüren voneinander. Aber auch bei anderen Dingen. Aber da gilt es genauso. Und das ist das, was er sagt, nicht? Wenn gewisse Leute das Werk der Liebe, also diese seine Offenbarung, kritisch betrachten und sagen, was habt ihr denn, so nichts Neues, haben wir da schon immer gehabt, nicht? Was macht er denn für einen Zinnober auf einmal mit diesem Vater? Ja? Da sagt er, ja, verkündet, aber nicht so, wie ich bin, ihr wisst es immer noch nicht. Deshalb bin ich gekommen und sag's es mal endlich. Ja. Aber Sie spüren, er hat es schon immer gesagt, er verweist ja selber auf seine Worte in der Schrift. Und wir haben es ja betrachtet. Und da ist es ja unwahrscheinlich tief ausgedrückt, nicht? Aber Sie merken ja, wir sind alle vergesslich und gewöhnen uns an das Heiligste. Dann sagt er, ich komme, um mich meinen Geschöpfen ähnlich zu machen und dadurch die Vorstellung, die ihr von einem erschreckend gerechten Gott habt, zu berichtigen. Und ich denke, diese Worte, die haben schon ein Echo in uns. Da ist euch schon was dran. Die Vorstellung, die ihr von einem erschreckend gerechten Gott habt. Ja? Da ist schon was drin. Da bloß an Sterbe denke. Ja? Da kommt es ganz klar raus. Ja? Ob da eine Sehnsucht ist, eine Spannung, Mensch, wie wirst du sein? Ich bin gespannt wie ein Regenschirm. Nicht? Oder ob es ein, oh, muss das schon sein? Ja? Am liebsten würde man bewusstlos in den Himmel gehen, damit man das und so. Er sagt, denn ich sehe, wie die Menschen im Leben durchlaufen, ohne sich ihrem einen und einzigen Vater anzuvertrauen. Wirklich durchlaufen. Wenn sie, sie leben, sie, auch als Christen, sie leben, aber sie vertrauen sich dem Vater nicht an. Wenn man Not ist, schreibt man mal schnell, vielleicht ist er irgendwo gerade auf Hörweite, nicht, wenn's, wenn nicht, dann ist wie vorher, nicht? Naja, hat auch keinen Wert. Sie kennen ja das. Ich sehe, wie die Menschen im Leben durchlaufen, ohne sich ihrem einen und einzigen Vater anzuvertrauen. Er möchte sie wissen lassen, dass es seine einzige Sehnsucht ist, ihren Weg durch das Erdenleben zu erleichtern, um ihnen dann im Himmel ein vollendetes göttliches Leben zu schenken. Erdenleben erleichtern und ihnen ein vollendetes göttliches Leben schenken. Das er in der Taufe begonnen hat. Das ist seine Sehnsucht. Er sagt das so nett, es ist, wenn ich mir etwas wünschte, wenn sowas sagt Gott, wenn ich mir etwas wünschte, besonders in dieser gegenwärtigen Zeit, so ist es einfach eine wachsende Glut im Eifer der Gerechten. Also derer, die ihn kennen, denke, wir kennen ihn jetzt ein bisschen, kehren wir dazu, hoffen wir, nicht? So ist es einfach eine wachsende, das ist sein Wunsch, wenn er das wünschen darf, eine wachsende Glut im Eifer der Gerechten, was eine echte und dauerhafte Bekehrung sehr erleichtern wird, sowie die Umkehr der verlorenen Söhne in das Haus ihres Vaters, vor allem auch der Juden, und all der anderen, die auch meine Geschöpfe und meine Kinder sind. Wie die von der Kirche Getrennten, die vom Glauben abgefallen, die Freimaurer, die armen Ungläubigen, die Gotteslästerer und die verschiedenen Sekten und Geheimbünde. Alle würden, wie er hier sagt, zu einer dauerhaften Umkehr finden. Wenn die Gerechten eine wachsende Glut im Eifer zulassen. Und das wäre sein Wunsch. Und erzählt also all diese Menschen auf, nicht? Die wir manchmal sehr leicht verurteilen, anstatt dass sie uns ans Herz wachsen, dass wir sie retten wollen. Ja? Und interessant, er nennt sein alttestamentliches Volk extra und dann die anderen. Ja? Und diesen Gott, der in zweifacher Weise zu ihrer Unwissenheit sprechen wird, zu diesen, die er da aufgezählt hat, kennen sie nicht. Sie kennen diesen Gott nicht. Sie wissen nicht, dass ich ihr Vater bin. Nicht? Also er drückt es sehr deutlich aus, und das ist für uns etwas Großartiges, dass wir wissen, Mensch, mein Leben hat einen unheimlichen Sinn, hat einen unheimlichen Wert. Und dieses wirklich Bemühen, Tag für Tag, das Ja zu all dem. Und dieses immer wieder Suchen nach dem Vater, ihn zu ehren, mit vielleicht einem Ehre sei dem Vater oder einem liebenden Blick, irgendetwas, ja, ein Wort oder ein Gedanke, dass dann solche Menschen von ihm berührt werden können. Und da merken Sie, was Ihr Leben für einen Wert hat, das Ewigkeiten von Menschen ermöglicht. Durch Ihr ganz normales Leben ohne Kopfstand. Sehen Sie, das muss man bewusst sein. Wenn ich es aus der Liebe zum Herrn so gut ich kann lebe und auf diese wachsende Glut im Eifer Wert lege, Tag für Tag, nicht mehr resigniere, nicht mehr zurückgehe. Und wenn ich auf Nass fall, sofort Bußsakrament, da kriege ich wieder mehr Gnade zurück, als was kaputt gegangen ist, und weiter geht's im Text. Verstehen Sie? Und nicht warten, bis Karfreitag ist. Sofort die nächste Gelegenheit. Und weiter geht's im Text. Sehen Sie? Nichts, kein Zurück mehr. Und Sie werden merken, dass Sie werden selber zutiefst in eine, er sagt, echte, dauerhafte Bekehrung hineinfinden. Und wird die Umkehr der verlorenen Söhne bewirken. Er sagt dann, glaubt mir, ihr, die ihr auf mich hört beim Lesen dieser Worte, oder jetzt beim Hören dieser Worte, wenn ich es euch vorlese. Wenn alle Menschen, die unserer katholischen Kirche fern sind, sagt er, von diesem Vater, der sie liebt, der ihr Schöpfer und ihr Gott ist, sprechen hörten, von diesem Vater, den es danach verlangt, ihnen das ewige Leben zu schenken, ein großer Teil dieser Menschen, selbst der Eigenwilligsten, käme zu diesem Vater, von dem ihr ihnen sprechen würdet. Also, Sie merken, es ist ein dauerndes Einladen, ihn doch zu verkünden. Also auch all den Mitchristen, eben auch außerhalb der katholischen Kirche. Und er hat eine unheimliche Verheißung. Wenn ihr nicht unmittelbar zu ihnen gehen könnt, das können wir ja nicht immer, ja, kann nicht einfach der andere ins Haus geschwind rennen oder so, oder ich bin einfach durch meine Aufgabe sehr stark gebunden. Wenn ihr nicht unmittelbar zu ihnen gehen könnt, zu diesen Menschen, um so mit ihnen zu sprechen, dann sucht nach Mitteln und Wegen. Es gibt deren Tausende, direkte Wege und Mittel, und indirekte Wege und Mittel. Setzt sie mit dem Geist der wahren Nachfolge und glühendem Eifer in die Tat um. Im Geist der wahren Nachfolge und glühendem Eifer in die Tat um. Und ich verspreche euch, dass eure Anstrengungen innerhalb kurzem durch eine Gnade von großem Erfolg gekrönt sein werden. Macht euch zu Aposteln meiner väterlichen Güte und durch den Eifer, den ich euch allen geben werde, er gibt ihn, werdet ihr stark sein und mächtig in der Wirkung auf die Menschen. Also er sagt, seid erfinderisch. Es gibt tausende direkte und indirekte Mittel und Wege, wenn ich auch nicht zu den Leuten direkt hinkomme, aber zu ihnen zu kommen. Schauen Sie, da hat irgend so einer im Dorf oder irgendeiner einen Bekannten, wo man gar nicht mehr so viel Kontakt hat, der hat einen runden Geburtstag. Jetzt kann ich doch eine Karte auswählen, wo genau diese Botschaft vom Vater drin ist. Oder ich kann so etwas Nettes schreiben. Denn zu einem Geburtstag ist jeder offen und kann, da nimmt er alles an. Nicht? Das ist doch klar, da freut sich jeder. Nicht? Es gibt, er sagt, seid doch erfinderisch. Es gibt direkte und indirekte Wege, den Menschen die Botschaft vom Vater zu vermitteln. Oder es gibt ja auch, er hat ja auch ein Bild vorgegeben zu malen von Gott Vater. Es gibt ja verschiedene. Wir haben ja in jeder Kapelle, nicht? Sehen Sie, immer hinten, da oben. Den haben Sie noch nicht entdeckt, sehe ich gerade. Ja? Und in der oberen Kapelle ist ein ganz großer. Wissen Sie, denn der Priester betet ja den ganzen Kanon zum Vater hin. Das Gebet geht ja, Jesus betet ja im Priester zum Vater. Und wenn wir schon gegen das Volk gucken, dann beten wir ja nicht zum Volk. Verstehen Sie, sondern betet zum Vater. Und deshalb ist er immer in unseren Kapellen hinten. Nicht? Aber ist ganz gut, er kann uns dann von hinten auch etwas beeinflussen. Aber schauen Sie, es gibt solche Möglichkeiten. Ich kann ja auch in meiner Wohnung oder so ein solches Bild verehren? Kommt jemand? Was ist denn das? Wer soll das sein? Ja, dann kann ich es ja ganz liebevoll sagen, ohne dass es eine große Predigt halte, sondern kurz aus meinem Herzen. Hat er gesagt, je tiefer es in dir drin ist, umso gewaltiger wird die Botschaft ankommen. Also erfinderisch sein, sagt er. Und er gibt uns sicher manches ein, wenn wir das wollen, wenn wir uns bereit erklären. Und das sollten Sie tun. Ich werde immer bei euch und in euch sein. Wenn zwei von euch miteinander reden, werde ich unter euch sein. Wenn ihr zahlreicher seid, also mehr wie zwei, werde ich in eurer Mitte sein. So werdet ihr das reden, was ich euch eingeben werde. Das ist ja parallel zu dem Wort Jesus, nicht wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Aber er gibt uns die Garantie, sobald wir zu zweit sind, wir brauchen keine Angst haben, braucht eine große Überlegung, wie gescheit rede ich jetzt da raus, nicht mit dem, der da jetzt gerade mit mir darüber redet. Sondern dann nehme ich das in Anspruch, Vater, du hast das gesagt, wenn du mir nichts Gescheites eingibst, bist du selber schuldig. Ja, verstehst du? So sage ich ihm auch. Und dann kommen ihm plötzlich so ein Gedanke, vielleicht kommt der Gedanke ihnen sogar simpel oder primitiv vor, das spielt keine Rolle. Wenn Gott ihn benutzt, trifft es den anderen. Verstehen Sie, um das geht es. Wenn Gott mein Wort benutzt, das kann auch so simpel klingen für mich, dass ich fast rot werde, so komisch Wort gesagt habe oder so ein bisschen komisch geredet habe. Wenn er es benutzt, kann das zutiefst das Herz des anderen erreichen. Er braucht nur Worte, damit seine Gnade irgendwo durchstoßen kann. So ist es. Also haben Sie gar keine Angst. Brauchen Sie gar nicht rot werden. Sondern, Herr, du hast mir nicht gescheit das eingegeben, bist selber schuld. Und wenn es dann doch wird, dann merken wir, von mir ist es nicht. Ja. Wenn der andere zu denken beginnt. Das sind solche Zusagen, die solche Hoffnung geben, die einem solche, diese Menschenfurcht und diese Angst nehmen, ja, wie sage ich, ja, das kann ich doch gar nicht und so weiter. Sondern wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann sage ich, Vater, du hast gesagt, jetzt bist du da. Also wenn du jetzt willst, dass ich etwas von dir sage, gib mir es ein. Gib mir das ein, was dem hilft. Ja? Riskieren. Wenn wir uns wiedersehen, tauschen wir aus. Oder tun sie untereinander, wenn sie Ehepaare sind oder sonst wie. Auch gegenseitig einander ermutigen zu diesen Dingen. Sie merken, es eilt, es geht wirklich nicht um etwas Nettes oder irgendwas Nebensächliches, es geht um das Heilen dieser Menschen. Wenn Sie, da können wir nicht mehr warten. Ich kann nicht sagen, ich warte, bis ich pensioniert bin, da sind so viele schon wieder beim Teufel. Verstehen Sie, das können wir uns nicht leisten. Ja. Und wenn Sie pensioniert sind, kommen Sie sowieso nicht mehr an so viele Leute nah wie jetzt. Gell, auch? Sehen Sie? Ich werde immer bei euch sein und in eurer Mitte. Und so werdet ihr das reden, was ich euch eingeben werde. Und in denen, die euch zuhören, werde ich die notwendige Bereitschaft wirken. Also. Und so werden die Menschen durch die Liebe gewonnen und für alle Ewigkeit gerettet werden. Und das ist wichtig. Wissen Sie, dass ich den Menschen, mit dem ich rede, zuerst mal in Liebe annehme. Auch wenn es der verkommenste Typ wäre, angenommen, dass ich ihn in Liebe annehme, dass es mir eine Freude ist, mit diesem Menschen jetzt mal zusammen zu sein, im Wissen, der Vater ist jetzt unter uns. Und er gibt mir Worte und er bereitet in seinem Herzen was vor. Ob es gleich wirkt oder vielleicht in 10 Jahren, wenn er plötzlich sich daran erinnert, das ist sein Problem. Ja? Dann sagt er, sucht Menschen, die sich selbstlos zu meiner Ehre und Verherrlichung hingeben und mir dieses Ruhen gewähren können. Also, er will gleichsam bei uns ruhen. Denken Sie an den Sabbat, der ruhte Gott. Und seine tiefe Ruhe drückt er immer wieder an manchen Stellen aus, sucht er bei seinen Kindern. Er braucht es ja nicht, aber das ist ja das Wunderbare, dass er trotzdem sie so sucht, als bräuchte er es. Also wir dürfen ihm diese Ruhe geben. Nicht? Also dieses Kindsein, dieses persönliche Vater-Kind-Verhältnis ist nicht einfach nur so etwas Theoretisches und Gott tut es halt und so halt nicht. Nein, es ist unbegreiflich, dass er es so tut, als wäre er wirklich ein Mensch. Ja. Und dann sagt er, ich bin die wahre Quelle des Gesetzes und ihr müsstet das Abbild davon sein. Und da ich euch soeben darin bekräftigt habe, dass dies ein Gesetz der Liebe ist, sollt ihr Apostel voller Liebe sein, um liebesfähige und zartfühlende Menschen zu suchen für mein Reich der Liebe unter den Menschen. Also solche Leute suchen, die mit uns den Vater verkünden. Also diese Botschaft einfach weitergeben, auch unter uns, unseren Mitglaubenden, die den Vater zwar auch kennen, aber wie er sagt, aber sie kennen mich immer noch nicht so, wie ich wirklich bin. Ja. Dann spricht er von einigen Dingen, die er uns verheißt. Er sagt, doch jetzt, da ich euch diese Erleuchtung schenke, also wer er ist und wie er ist, bleibt in diesem Licht und tragt das Licht zu allen. Also bleibt bei dieser Erkenntnis, wer ist dieser Vater? Licht. Dies wird eine mächtige Hilfe sein, viele Bekehrungen zu erlangen und sogar, wenn möglich, die Pforten der Hölle zu verschließen. Das wäre das Tollste, da wäre ich gleich dabei. Ja, verstehen Sie? Und er sagt, das ist doch unbegreiflich. Dies wird eine mächtige Hilfe sein, eben den Vater in seinem Herzen so zu sehen, wie er sich hier offenbart, wie er ist, und ihn weiterzusagen. Es wird eine mächtige Hilfe sein, viele Bekehrungen zu erlangen. Aber zuerst muss ich selber, verstehen Sie, das ist wichtig, von dieser Liebe des Vaters nicht bloß angesprochen sein. Ich muss ihn ehren wollen, ich muss ihn lieben wollen. Er muss mir ganz nahe kommen. Das muss nicht immer bloß gefühlsmäßig, nicht jeder hat entwickelte Gefühle, verstehen Sie? Und trotzdem spürt er, doch, das ist es. Und er tut es. Er wird viele Bekehrungen zu erlangen und sogar, wenn möglich, die Pforten der Hölle zu verschließen. Denn ich erneuere hier mein Versprechen, dessen Erfüllung niemals ausbleiben kann. Und dies verspreche ich, nämlich alle, die mich von Herzen mit dem Namen Vater anrufen, sei es auch nur ein einziges Mal, werden nicht verloren gehen, sondern sind des ewigen Lebens in der Gemeinschaft der Erwählten sicher. Alle, die mich von Herzen, also nicht bloß Larifari, Vater, verstehen Sie, sondern die mich von Herzen, also ganz echt, mit dem Namen Vater anrufen. Vielleicht kann man auch manchem Sterbenden irgendeiner Weise, vielleicht mit Hilfe eines Gebetes, das man ihm vorbetet, zu diesem Vater hinführen. Dass er dieses Wort Vater vielleicht als eine letzte Sehnsucht tatsächlich auszudrücken vermag, der vielleicht noch nicht den richtigen Zugang zu Gott hat. Dann sagt er noch, und ihr, die ihr zu meiner Ehre arbeiten und euch darum bemühen werdet, dass ich erkannt, verehrt und geliebt werde, ich versichere euch, dass euer Lohn groß sein wird, denn ich würdige alles, auch euren kleinsten Einsatz, und ich vergelte es euch hundertfach in der Ewigkeit. Und da hätte ich noch dazu sagen, und trotzdem tun wir es nicht, weil wir was kriegen, sondern um seinetwillen, ist das klar? Nicht schon wieder, kriege was. Und trotzdem, das ist einfach, aber die Liebe tut so etwas. Die möchte immer gleich antworten, das wissen Sie ja selber. Und er sagt dann, wenn die Familien mich ehren und mich lieben als Familie, und zwar als ihren Vater, werde ich ihnen meinen Frieden senden und mit diesem Frieden meine Vorsehung. Also auch für die Familien spricht er das aus. Wenn sie, die Familien, mich ehren und lieben als ihren Vater, werde ich ihnen meinen Frieden senden und mit ihnen, mit diesem Frieden meine Vorsehung. Also er sorgt sich dann. Dann sagt er weiter, wenn die Arbeiter, alle Gewerbetreibenden und anders wie Schaffenden mich anrufen und mich ehren, werde ich ihnen meinen Frieden, meine Kraft geben und mich ihnen als guter und barmherziger Vater erweisen. Wenn man mich in der ganzen christlichen Gesellschaft anruft und ehrt, werde ich meinen Frieden schenken. Ich werde mich als liebevollster Vater erzeigen und durch meine Macht werde ich den Seelen das ewige Heil sichern. Und geht er noch weiter. Wenn die ganze Menschheit mich anruft und mich ehrt, werde ich meinen Geist des Friedens wie erquickenden Tau auf die ganze Menschheit herabkommen lassen. Wenn alle Nationen als solche mich anrufen und mich ehren, wird es keine Zwietracht und keine Kriege mehr geben, denn ich bin der Gott des Friedens und wo ich bin, gibt es keinen Krieg. Wollt ihr über eure Feinde siegen, fragt er dann? Dann ruft mich an, so werdet ihr siegreich über ihn triumphieren. Er meint den Satan natürlich mit dem Feind. Und zum Abschluss sagt er, ihr wisst, dass ich alles vermag durch meine Allmacht. Wohl denn, diese Allmacht biete ich euch allen an, damit ihr euch ihrer bedient für Zeit und Ewigkeit. Er bietet uns also eine Allmacht an, das muss man sich mal überlegen. Und zwar, indem wir diesen Vater selber akzeptieren, im Herzen zulassen, von Herzen lieben, also so, wie es jedem gegeben ist, dann wird auch unser Wort, diese Bereitschaft, dem anderen diesen Vater zu offenbaren, hat eine allmächtige Kraft. Lasst euch teilnehmen an meiner Allmacht. Also da spürt man einfach einen Gott, den man nicht ausdenken kann. Da versteht man auch meinen Stifter, den Vinzenz Palotti, wenn er sagt, Gott, du bist zum Narr deiner Liebe geworden. Nicht? Er tut alles, um alle zu retten. Da spüren wir, dass er echt Vater ist. Da kommt nichts von Gericht, da kommt nichts, sondern es kommt nur von Sorge, alle zu beglücken, alle wieder bei sich zu haben, alle in die Vollendung zu führen. Eine unheimliche Sorge. Vincent, wenn man dann mal ins eigene Herz hineinschaut, wie, naja, wir sorgen uns ja auch, aber das ist ja grausig, müde Geschichte, ja. Da kann man sich nur schämen eigentlich. Selber nimmt man das in Anspruch, diese Sorge Gottes, diese Liebe Gottes, und man sorgt sich nicht um die anderen. Und ich denke, wenn Sie jetzt auf diesem Hintergrund das Vaterunser beten, hat jedes Wort ein anderer Klang. Wenn ich dann sage, nicht bloß Vater, sondern unser. Und das sind alle, wie er sagt, alle, die ganze Menschheit. Nicht? Dann müssen sie mir alle ans Herz wachsen, sonst kann ich nicht unser sagen. Nicht? Und dann merken sie, was da drin steckt, dein Reich komme. Dieses Reich, das von Ewigkeit bei ihm ist. Das, was er verheißt. Ja? Und es gibt doch für ein Kind nichts Schöneres, als in der unbegreiflichen Liebe des Vaters zu sein. Das ist doch die Vollendung, nicht? Die Sehnsucht des Menschen. Ich werde mich immer als euer Vater erzeigen, vorausgesetzt, dass ihr euch als meine Kinder erweist. Nicht? Er kann sich ja nicht aufzwingen, nicht? Er sagt noch, was wünsche ich mir anderes durch dieses Werk der Liebe, als dass ich Herzen finde, die mich verstehen können. Ich bin die Heiligkeit, wovon ich die Vollkommenheit und die Fülle besitze, von dieser Heiligkeit. Und diese Heiligkeit, deren Urheber ich bin, habe ich euch durch meinen Heiligen Geist und durch die Verdienste meines Sohnes gegeben. Und ich stelle sie in euren Seelen wieder her, diese Heiligkeit. Durch meinen Sohn und den Heiligen Geist komme ich zu euch, in euch. Und in euch suche ich meine Ruhe. Dann sagt er noch, für einige Seelen bedeuten diese Worte, ich komme zu euch, ein Geheimnis. Aber sie sind kein Geheimnis. Denn nachdem ich meinem Sohn die Einsetzung der Heiligen Eucharistie aufgetragen habe, habe ich mir vorgenommen, jedes Mal zu euch zu kommen, wenn ihr die Heilige Hostie empfangt. Nichts hinderte mich jedoch daran, selbst vor der Einsetzung der Heiligen Eucharistie in euch zu kommen. Denn nichts ist mir unmöglich, eben durch den Heiligen Geist. Aber der Empfang dieses Sakramentes ist leicht zu verstehen und erklärt euch, wie ich in euch komme. Also durch etwas Sichtbares, nicht? Den Leib Christi. Und wenn ich in euch bin, gebe ich euch auf viel unmittelbarere Weise das, was ich besitze. Auf viel unmittelbarere Weise das, was ich besitze. Vorausgesetzt, dass er mich darum bittet. Das heißt, er kann nichts aufzwingen. Das kann, Gott zwingt nie etwas auf. Bitten heißt, sich dafür öffnen. Das ist auch wichtig, bei der Kommunion den Vater wirklich bitten. Lass mich teilnehmen an deiner Heiligkeit, an deiner Vollkommenheit. Den Sohn bitten, lass mich teilnehmen an deinem Gehorsam, an deiner Demut. Den Geist, Heil, lass mich teilnehmen an deiner keuschen, reinen Liebe und Barmherzigkeit. Ich bitten und dann geschieht es. Dann hau hinein und lass es zu. Ja? Und durch dieses Sakrament, sagt er, vereinigt ihr euch mit mir aufs Innigste. Und innerhalb dieser Trautheit verströmt das Überfließen meiner Liebe in eurer Seele die Heiligkeit, die ich besitze. Ich durchflute euch mit meiner Liebe. So braucht ihr mich nur, um die Tugenden und Vervollkommnungen zu bitten, derer ihr bedürft, und seid sicher, dass jeweils dann, wenn Gott im Herzen seines Geschöpfes ruht, in der Eucharistie, euch nichts verweigert wird. Und jetzt nehmen wir das in Zukunft in Anspruch. Und damit verherrlichen wir ihn.
Herzlichen Dank, Pater Hans Buob, für seine Ausführungen. Das war jetzt der letzte Teil der Exerzitienreihe Jesus, zeig uns den Vater. Nochmal, Sie können diese auf CD beziehen, auch Podcast herunterladen.